Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in die wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen.
Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Daniela O'Connell von Blog M Quilts. Hallo Daniela, schön dich hier zu haben.
Hallo Emanuela, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Und ich fange heute spontan mal anderes, weil Daniela hat als Zufall hinter ihr ein schönes Quilt hängen und das ist eine meiner Lieblingsquilts. So blau gestreift Improv, na klar, weil Daniela ist unsere Prinzessin auf Improv und hat auch Orange drin. Und habe ich mir überlegt, vielleicht deswegen mag ich den so gerne, weil ich finde, du benutzt auch sehr viel Orange.
Das ist so. Also ich habe auch festgestellt, dass viele Quilts, die ich mache, da immer so ein bisschen Orange drin haben. Ne, egal, ob das blau und orange ist oder grün und orange, violett und orange. Für mich ist das so fast wie ein Grau. Ne? Also das, ich finde, das passt fast überall rein. Und das schummelt sich wirklich in viele meine Quilts, ja.
Ist lustig, weil ich finde, für viele ist Orange eine schwierige Farbe. Und du hast auch noch mal ein Quilt gehabt. Für Quilcon war das. Und du hast so Farbverlauf gehabt von Orange zu Grau.
Ah ja, Fade to Grey hieß der. Das war
ja,
die
aber
Pantone.
Lustig, warum hast du nicht Shades of Orange gesagt?
Ja, die Farbe war die Pantone Farbe des Jahres, ich glaube von 2019 und das war Living Coral. Also es war so eine Korallenfarbe und da hatte ich tatsächlich unten mit ganz dunkel Korall angefangen und dann nach oben hin ging es dann so in Weiß und Grau über. Genau.
Ist lustig, diese Diskussion so über Farben. Ich habe auch deinen Kurs gesehen, bei Das mache ich nachts, über Improv. Und weißt du, was hat mich da total überrascht? Dass du hast ein bisschen kontrolliert und nachgedacht, wie du die Stoffe und die Farben ausgesucht hast. War nicht so Improv, wie ich gedacht habe. Ich weiß nicht, wenn ich denke bei Improv, ich denke, dass alles ist Improv. Alles. Farben, Stoffe, Muster, alles ist Improv. Aber
nee,
ich war
gar
überrascht,
nicht.
Das ist eigentlich richtig geplant und nachgedacht.
Ist es auch. Also viele denken ja, Improv ist so ein Zufallsprodukt und das ist es halt wirklich gar nicht. Also ich wähle auch meine Stoffe und auch die Farben, die ich benutze für meine Quilts sehr gezielt aus und auch dann, also man weiß natürlich nicht, wie der Quilt zum Schluss aussieht, aber wenn man zum Beispiel mit Log Cabins arbeitet oder mit Streifen, ne, dann weiß ich, okay, das ist so mein Hauptthema und da entwickelt sich der ganze Quilt dann. Und das ist schon wirklich jedes einzelne Stück Stoff, was ich setze, setze ich ganz bewusst. Und das sind viele Entscheidungen, die man da immer trifft. Ne? Setzt man das jetzt horizontal oder vertikal? Nehme ich jetzt eine dunkle Farbe oder eine hellere Farbe? Ich habe ja häufig verschiedene helle und dunkle Stoffe in einem Quilt. Zum Beispiel der Quilt, der hinter mir hängt mit diesem Blau. Da sind ja ganz viele verschiedene Blautöne drin, von ganz hell bis ganz dunkel. Da arbeite ich sehr gerne mit. Und das ist ganz, ganz bewusst gesetzt. Und das ist dann halt, dieses Improv ist ja eigentlich ein Oberbegriff dafür, dass es halt nicht nach einem Pattern, also nicht nach einer Anleitung genäht wird, sondern der Quilt entsteht an der Designwand, ne, bei mir auch. Ich habe so eine Grundidee, die skizziere ich auch häufig auf und dann entsteht das Ganze eigentlich vor mir an der Designwand. Und manchmal hat das dann hinterher auch gar nichts mehr damit zu tun, was ich mal aufskizziert hatte, weil es dann sich in eine ganz andere Richtung entwickelt.
Sehr interessant. Ich würde so gerne dich erzählen hören. Und noch eine Überraschung war, dass du einmal getrennt hast, weil dir etwas da nicht gefallen hat oder durchgeschnitten hast oder so etwas. Weißt du? Mhm. Und du warst, das ist nicht so, wie du gedacht hast oder gefallen hat. Und dann, wie du sagst, hast du nachher geändert.
Ja, das passiert beim Improv ja auch ganz häufig. Ne? Also mir ist das auch häufig schon passiert. Ich habe was ausgezielt, ich habe mir was überlegt, ich habe Stoffe zugeschnitten, habe das genäht und dann hat mir das überhaupt nicht gefallen. Ne? Das passiert halt manchmal und Ich hatte irgendwann mal so ganz großformatige Blöcke genäht in auch wunderschönen Farben und dann hing das da immer an meiner Designwand und das hat und hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich schneide das jetzt einfach kaputt und fange nochmal von vorne an. Und dann hat es mir wieder gut gefallen, ne? Also das hat halt einfach nicht funktioniert. Und das hat man häufiger bei so Improv-Projekten. Und da muss man es auch einfach entweder beiseite nehmen und später nochmal rausholen und gucken, okay, gefällt es mir jetzt oder kann ich damit irgendwas anderes machen? Oder in meinem Fall, ich schneide es dann kaputt, ne? Und kombiniere es vielleicht mit anderen Stoffen nochmal. Und das Ganze kriegt dann halt eine ganz neue Dynamik, ein ganz neues Leben. Und das ist auch das Spannende eigentlich daran. Und das fordert einen auch, ne? Man ist ja wirklich gezwungen, sich dann mit diesem Design, was da vor einem an der Designwand hängt, auseinanderzusetzen und sich immer wieder zu fragen, so, was kann ich damit jetzt tun? Was gefällt mir da dran und was gefällt mir nicht? Also ich analysiere das dann auch immer so ein bisschen. Was gefällt mir nicht und warum gefällt mir das nicht und wie kann ich das ändern?
Und noch etwas ganz Typisches, finde ich, wenigstens für diese moderne Quilting-Richtung, sind diese Unistoffe. Und das muss ich sagen, bei dir habe ich auch viele Musterstoffe gesehen. Und das finde ich auch schön, weil ich weiß es nicht, wie kann ich sagen, für mich diese ganze nur Unistoffe, ist das zu dolle, zu viel Kontrast. Verstehst du, was ich meine? Zu hart. Also.
Ich versuche das immer ein bisschen zu kombinieren. Also ich habe häufig Leinenstoffe damit bei oder diese Cross-Hatch-Fabric von Carolyn Friedlander, die von Weitem aussehen wie ein Unistoff, aber wenn man ein bisschen näher dran geht, dann sieht man halt doch Struktur und das gefällt mir halt ganz gut. Oder bei dem Quilt, den wir vorhin besprochen hatten, wo dieser Fade to Grey mit dem Coral, da habe ich auch mit Prints und Solids gemixt und das mache ich eigentlich ganz gerne. Also ich habe es mal ausprobiert, tatsächlich einen Improv-Quilt aus nur bedruckten Stoffen zu machen und das hat wirklich auch gar nicht funktioniert. Na, das war dann so eine Sache, wo ich gedacht habe, ich will das jetzt mal ausprobieren, ob das mit nur bedruckten Stoffen funktioniert und es ist tatsächlich zu wild. Na, man erkennt dann halt diese einzelnen Stoffstreifen, hat man nicht mehr erkannt und ja, und dann habe ich ihn auch wieder kaputt geschnitten, habe ihn mit unifarbenen Stoffen kombiniert und dann hat er mir wieder gut gefallen. Ne? Habe ich dann auch wieder eine Lösung gefunden für etwas, ja, was eigentlich ganz anders geplant gewesen ist. Und ist dann hinten raus dann doch ein schöner Quilt geworden.
Weißt du was, glaube ich, würde ich gehen. Wenn du nimmst zum Beispiel, nehmen wir Orange, weil wir über Orange hier gesprochen haben. Ja. Wenn du nimmst orange Stoff, die Muster hat, aber auch in orange Töne, weißt du? Und dann ist das nicht, sagen wir, keine Tula-Pink-Stoffe, wo in einem Stoff sind 20 Farben, weißt
genau,
du?
Ja.
Oder K-Facet. Ich glaube, das würde gar nicht gehen.
Nee, das glaube ich auch. Also man könnte diesen einen Stoff von Tula Pink so als Highlight in dem Quilt benutzen. Und Tula Pink macht ja auch Solids, also unifarbene Stoffe, die zu ihren Prints halt immer passen. Und ich glaube, da könnte man auch einen richtig tollen Improv-Quilt draus machen, wo dann dieser bedruckte Stoff der absolute Star in diesem Quilt ist, ne? Ja.
Jetzt haben wir hier über ganz viele Sachen gesprochen, aber erzähl mir bitte, wie bist du zu dieser Improv-Szene gekommen?
Ja, ich kann vielleicht ein bisschen mehr ausholen, wie ich überhaupt zum Quilten und zum Nähen gekommen bin. Ich hatte so als Kind überhaupt gar kein Interesse in irgendwelcher Handarbeit und das hat sich auch bis ganz weit ins Erwachsensein hingezogen. Ich weiß noch, ich habe in der Grundschule sollten wir so einen Teddybären häkeln und ich habe mich da so doof angestellt und ich fand das so doof. Ich habe meine Freundin mit einer Tafel Schokolade bestochen, dass sie mir diesen Teddybären häkelt, hat sie dann auch gemacht. Und das hat sich eigentlich so durchgezogen, dass ich an Handarbeit kein Interesse hatte. Ich hatte eigentlich ein recht kreatives Zuhause. Also mein Vater hat immer viel fotografiert, war auch im Fotoclub und ich habe das auch für mich übernommen. Also ich fotografiere auch heute noch sehr gerne. Und meine Mutter war immer kreativ sehr aktiv. Also die hat ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Die hat getöpfert, die hat Seidenmalerei gemacht und Ikebana, das ist so ein minimalistisches japanische Blumengestecke, sowas. Und meine Mutter hat auch genäht. Ich weiß noch, es gibt so Familienfotos, wo meine Mutter hat sich selbst ein Kleid genäht und ich habe das aus dem gleichen Stoff auch ein Kleid und das fand ich immer toll. Aber meine Mutter hatte mich neulich noch gefragt, Mensch, kannst du dich noch an den lila-weiß gestreiften Rucksack erinnern, den du genäht hast? Da war ich vielleicht so 14, 15 und ich konnte mich so vage dran erinnern. Aber das hat anscheinend irgendwie überhaupt keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe immer gern gemalt und gezeichnet und fotografiert. Und ich habe dann nach dem Abi Architektur studiert. Das ist ja ein sehr kreatives Studium und auch ein sehr kreativer Beruf, je nachdem, welche Richtung man da so einschlägt. Ich habe mich allerdings fürs Baumanagement entschieden. Also ich habe viel Bauleitung gemacht, Kosten kalkuliert, Ausschreibungen und so weiter. Und das ist halt eigentlich wenig kreativ, also es ist anders kreativ. Und das habe ich 13 Jahre lang gemacht und habe viele große Baustellen betreut. Und ich war zu dem Zeitpunkt in Irland und bin dann 2013 aus Irland zurückgezogen nach Deutschland. Und ich habe zu meiner Freundin gesagt, Mensch, ich muss mal wieder irgendwas Kreatives machen. Ich habe dann auch gesagt, ich möchte keine Bauleitung mehr machen. Ich möchte dann meine berufliche Ausrichtung so ein bisschen verändern. Und ja, wir sind dann nach Deutschland umgezogen und ich habe das Jahr davor, haben wir geheiratet, mein Mann und ich. Und ich weiß gar nicht, ich habe freitags geheiratet und mittwochs stand ich schon wieder auf meiner Baustelle. Also wir hatten überhaupt keine Flitterwochen. Und die habe ich dann 2013 nachgeholt und wir sind 4 Wochen durch die USA gereist. Und wir waren so in der letzten Woche und waren im Joshua Tree Nationalpark und waren da in einem Café. Und ich wusste ja schon, dass ich einen Nähkurs mache, wenn ich dann nach Hause komme, und da war so ein Quilt Shop. Und dann bin ich da reingegangen und ich weiß nicht, irgendwas ist mit mir da passiert. Also die amerikanischen Quilt Shops, jeder, der da schon mal in einem Quilt Shop war in den USA, die sind ja riesengroß und der war groß und die hatten Quilts zum Verkauf auch ausgestellt, die man auch anfassen konnte. Und da war so ein Babyquilt und den habe ich angefasst und ich war hin und weg. Also ich fand diese Haptik so toll, ich fand den Quilt so schön und habe echt gedacht, ich muss das machen. Ne? Also ich muss das machen. Ich konnte ja nicht nähen zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und ich habe mir aber dann in dem Laden ein Buch gekauft, das hieß Modern Minimal von Alisa Hyde Carlton. Und das war halt, ich habe das gesehen und habe gedacht, oh meine Güte, das sind so tolle Quilts da drin. Und dann habe ich halt auf der Fahrt von Joshua Tree zu Los Angeles, das war so unsere letzte Station, dieses Buch gelesen und alles aufgesogen wie so ein Schwamm. Und wir waren noch in Los Angeles und hatten dann, weiß ich, glaube nur noch 2 oder 3 Tage Zeit. Und wir hatten die Entscheidung, okay, wir fahren jetzt in den schönen großen Quiltshop oder wir gucken uns das Hollywood-Sign an. Und ich glaube, mein Mann hatte schon gemerkt, dass ich völlig Feuer und Flamme war. Wir sind dann in den Quiltshop gefahren. Und das war ein riesengroßer, ganz moderner Quiltladen. Da saßen im Hintergrund 4 Frauen an einem Tisch und haben alle genäht. Und ich war hin und weg. Und ich habe mich da gleich eingedeckt mit Stoff. Und die Dame, die mich bedient hatte, sagte dann auch, ja, was willst du denn für ein Quilt nähen? Ich habe gesagt, weiß ich nicht, ich fange jetzt erst an. Und ich so, was brauche ich denn noch? Und hat sie gesagt, du brauchst einen Rollschneider und ein Lineal, eine Schneidematte. Also die habe ich mir dann nicht mitgenommen, die war ein bisschen dann zu groß, um mitzunehmen. Ja, dann habe ich mich da schon eingedeckt mit so den, ich sag mal, Basic-Sachen, habe mir da, glaube ich, noch ein Buch gekauft, bin dann zurückgefahren, habe mir eine Nähmaschine gekauft, habe dann diesen Anfänger-Nähkurs gemacht in einem kleinen Laden hier in Bochum, Elsbeth und ich. Und habe dann angefangen, mir anhand von Blogs und Büchern mir das Quilten beizubringen. Ne? Weil ich sag mal so Reißverschlusstäschchen, sowas wollte ich ja alles gar nicht nähen. Ich wollte quilten. Ne? Ja, dann habe ich auch schon 2014 angefangen, meinen eigenen Blog zu schreiben, weil ich zu dem Zeitpunkt hat man ja noch sehr viele Blogs gelesen. Das ist ja heute jetzt nicht mehr ganz so. Und ja, habe so das als mein eigenes kleines Online-Tagebuch verstanden. Und dann 2014, genau, habe ich meinen eigenen, also den ersten Quilt fertig gemacht. Und das war zu dem Zeitpunkt auch schon Improv. Also damals wusste ich noch nicht, dass das schon Improv war. Ich hatte im Prinzip die Stoffe, die ich mir in den USA gekauft habe, habe ich in große Streifen geschnitten, das am Rand mit Weiß aufgefüllt. Und das war an der Rückseite, war eine Fließrückseite. Und habe das halt mit großen geradlinigen Quilting-Linien gequiltet und dann war mein Quilt fertig. Ne? So, und das hatte ich mir selber ausgedacht. Und auch die ersten beiden Quilt-Tops, die ich davor schon genäht hatte, waren auch meine eigenen Entwürfe. Also ich hatte da auch gar keine Berührungsangst, mir selber was auszudenken. Ich glaube, das kommt auch mit dem Studium vielleicht so ein bisschen, ne? Dass Man entwirft was, man bringt es auf Papier und setzt es dann um. Ne? So, das war halt für mich eigentlich so ein natürlicher Prozess. Und ich hatte mir zwei Bücher gekauft, die das auch angeregt haben. Ne? Die haben so Techniken gezeigt und haben dann gesagt, bitte mach doch dein eigenes. Und das habe ich dann auch gleich gemacht. Ne? Und ich habe dann erst, nachdem ich diese ersten, weiß nicht, drei, vier Quills mit der Improv-Methode schon gemacht hatte, habe ich gedacht, so, jetzt muss ich das ja mal lernen, wie richtig quilten geht. Und habe dann so, ich weiß nicht, eine Handvoll von Quills genäht nach einer Anleitung. Und ich finde die Quills auch nach wie vor schön. Ich fühlte mich aber so ein bisschen eingeengt. Ne? Also die ganzen Ecken, das musste alles passen. Und ich war dann auch echt frustriert, wenn das dann nicht so richtig gepasst hat. Und ja, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, so, ich nähe gerade jemand anderes. Also die Idee an einer anderen Person. So, das ist ja nicht schlecht, ne? Das ist ja trotzdem dann das eigene, wenn man das mit eigenen Stoffen und Farben und so weiter näht. Aber ich wollte halt mein eigenes Ding machen. Und das Ganze ist dann ziemlich, hat sich ziemlich entwickelt. Ich bin 2017 dann das erste Mal zur QuiltCon gefahren. Das ist eine der größten modernen Quilt-Ausstellungen in den USA, von der Modern Quilt Guild organisiert. Also alles hat sich geändert für mich danach. Also im Februar war die QuiltCon und ich habe dann so viele Quilts gesehen und auch Techniken gesehen, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Applizieren, Handquilting und so. Das habe ich alles auch selber bis heute noch nicht wirklich gemacht. Und ich war wirklich völlig geflasht, ne? Und im gleichen Jahr habe ich bei Katie Peterson in Seattle einen Kurs gemacht. Und das war auch so toll, dann diese Quills zu sehen, die ich vorher aus einem Buch kannte, was sie geschrieben hat. Und ja, seitdem konnte man auch in meinen Quills sehen, dass da so eine Entwicklung stattgefunden hat. Ich habe weniger Prints benutzt, dann mehr von den unifarbenen Stoffen. Und das ist so ein bisschen, es hat sich alles so ein bisschen verfeinert, ne? Also ich habe natürlich jetzt bis heute schon über 50 Quilts genäht und da verändert man sich halt auch so ein bisschen und man probiert Sachen aus und der nächste Quilt, ich habe zum Beispiel relativ viele Log Cabin Quilts genäht, ich weiß gar nicht, 7 oder 8 vielleicht und jeder ist dann halt wieder so ein bisschen anders und nimmt ein anderes Thema auf oder Streifen habe ich halt viel genäht.
Hat das zu tun, die Log Cabin, vielleicht auch mit deinem Architekturberuf, weißt du?
Kann sein, ja.
Und auch denke ich, hat auch vielleicht auch deine Leichtigkeit auch mit dem Beruf zu tun, weißt du? Du hast gesehen, okay, das ist deine Gebäude, aber das ist nur ein Quilt. Und wenn hier nicht alles passt, es ist nur so, weißt
Genau.
du? Das Haus kann dir auf den Kopf fallen, aber
Ja,
bei Quilt.
eigentlich ist das ja erstaunlich, weil im Beruf ist es ja so, man zeichnet etwas, man plant etwas und dann wird es 100% so umgesetzt. Und ich zeichne halt auch Sachen, ich skizziere mir so ein paar Ideen und dann wird es halt ganz anders. Also das ist schon ganz anders als im Beruf, aber ich betrachte das so als meine Freiheit und meinen künstlerischen Ausdruck. Ich kann halt machen, was ich will. Und Hauptsache, mir gefällt es und ich habe Spaß. Und ja, wenn es anderen Leuten dann auch gefällt, ist es halt immer ein Bonus, ne?
Ja, ich denke auch genau das Gleiche. In meinem Beruf muss ich auch ganz genau sein, weißt du? Und hier, ich mache so, wie ich möchte. Mein Nähzimmer ist mein
Ja.
Reich und dann bin ich der Chef. Und wenn ich
Genau.
sage, das bleibt so, es ist so, weißt
Ja,
du?
genau.
Und wann hast du zum ersten Mal gedacht, bei QuiltCon ein Quiz zu schicken und auch bei Zeitschriften?
Tatsächlich, nachdem ich das erste Mal 2017 da war. Also ich wusste ja schon, dass es die QuiltCon gibt und ich habe mich nie getraut, da was hinzuschicken, weil ich immer dachte, oh, meine Quilts sind nicht gut genug und ich konnte mich auch so wenig selbst einschätzen. Ne? Also ich habe zwar Kontakt gehabt hier in Deutschland mit deutschen Quiltern, ich hatte eine Quilting Bee gegründet und auch ab und zu mal einen Quilt gesehen, der in einem Quiltladen hing oder so, aber so richtig konnte ich mich überhaupt selber gar nicht einschätzen. Dann 2017, ich weiß noch, ich bin dann in die Ausstellung gegangen, meine allererste QuiltCon und habe die ganzen Quilts alle durchgeguckt und so, oh, hier ist ein Fehler und da ist ein Fehler und, oh, und das ist nicht schön. Und habe gedacht, oh, puh, ne, die nähen auch alle nur mit Nadel und Faden. Ne? So für mich war das eine Wirkung, das ist ja im Endeffekt, es ist ein Handwerk, es ist eine handwerkliche Tätigkeit und da ist nicht alles perfekt. Und mich hat das total beruhigt und dann hatte ich auch das Selbstvertrauen zu sagen, ich schicke da jetzt mal was hin, dann das für das nächste Jahr. Und dann ist auch tatsächlich ein Quilt angenommen worden. 2018 war das. Zwei sind nicht genommen worden, ne? Das muss man immer dazu sagen. Also ich hatte ja insgesamt schon 6 Quilts bei Quiltcon, aber ich hatte bestimmt, ich weiß nicht, 10, 12 Quilts, die nicht genommen wurden, ne? Also Quiltcon ist ja wirklich eine sehr, sehr schwierige Ausstellung, da ein Quilt hineinzubekommen. Es sind, ich glaube, so um die 2100 Bewerbungen auf ungefähr 450 Quilts, die dann tatsächlich nur genommen werden. Also es werden sehr viel mehr Quilts abgelehnt, als angenommen werden. Und insofern, ja, ist da die Konkurrenz schon groß, ne?
Und bei der Zeitschrift dann?
Das war tatsächlich das erste Mal jetzt im Herbst, die Curated Quilts Magazine. Ich hatte mich da auch schon häufiger mal beworben und bin nicht angenommen worden. Und jetzt für das Thema Negative Space, also negativer Raum, da ist tatsächlich mal einer Quilt, der auch bei Quiltcon das erste Mal angenommen wurde. Der wurde in der Zeitschrift gezeigt. Genau. Mich sehr gefreut.
Ich bin jetzt total neugierig. Ist da ein Unterschied in deinem Designprozess, wenn du weißt, ich mache ein Quilt für Quilcon oder Zeitschrift im Vergleich zu einem normalen Quilt? Oder ich habe sogar vor einigen gehört, die nähen ein Quilt, so spontan wie jeder normale Mensch ein Quilt näht. Und dann denk mal, da schicke ich mal hin und mal gucken, was passiert. Wie machst du das?
Genau so mache ich das auch. Also in allererster Linie nähe ich, was mir gefällt, was ich gerne machen möchte. Und wie zum Beispiel bei der Curated Quilts, diese Negative Space, und den Quilt habe ich ja vor 5 Jahren schon genäht. Und der passte jetzt zufällig ins Thema. Und dann habe ich mich halt beworben und er wurde genommen. Ich nähe auch Quilts für die Couch, ich nähe Babyquilts oder Quilts für Freundinnen. Ich habe jetzt einen gerade fertig, der besteht auch nur aus bedruckten Stoffen. Und das sind dann schon Quilts, wo ich weiß, natürlich ist das auch immer noch mein eigenes Design und so weiter, aber das ist dann kein Quilt, wo ich mich bewerben würde für Quiltcon zum Beispiel. Ich nähe nicht absichtlich ein Quilt für eine Ausstellung oder für die Zeitschrift zum Beispiel, ne? Also das mache ich mit der Pantone-Farbe des Jahres zum Beispiel. Es kommt ja jedes Jahr eine neue Farbe raus, ein neues Thema. Für dieses Jahr ist es Viva Magenta. Und da habe ich mir schon Stoffe rausgesucht. Die Farbe fand ich so toll. Und da nähe ich dann auch ein Quilt von. Also da wird im Prinzip eine Farbe vorgegeben. Dann näht man halt ein Quilt mit was auch immer einem Design. Das steht einem ja dann frei. Aber ja, bei mir ist es so, ich nähe, was ich gerne möchte. Und wenn ich dann denke, ja, damit könnte ich mich bewerben, dann tue ich das.
Ich glaube, ist das richtig so, dass bei Quiltcon muss ein originales Design sein? Weil ich
Genau.
weiß, bei Houston zum Beispiel schicken auch, habe ich auch Quilts gesehen, die würden nach dem Mustern von der und der genäht. Aber bei Quiltcon kannst du das nicht, oder?
Genau, Quilcon ist also wirklich ein originales, neues Design, was man sich selber ausgedacht hat. Man kann sich bewerben, auch mit Quilts, die nach einer Anleitung genäht sind. Man muss es aber dann angeben und dann ist man ja selber nicht der Designer, ne? Sondern man hat sich die Farben ausgesucht, aber ne, man ist halt nicht selber derjenige, von dem tatsächlich dieses Pattern stammt. Und da legt die Quilcon eigentlich auch sehr viel Wert drauf. Und es ist eigentlich auch so, dass man bei Quilcon immer ja die neuesten Ideen halt sieht, ne? Es sind ja mittlerweile ja, so viele verschiedene Techniken und Dinge, wo Menschen wirklich erweitern, das, was ein Quilt eigentlich ist, ne? Also es gibt zum Beispiel so durchsichtige oder so fast wie so Gardinenstoffe, ne? Die so dann über den Quilt gelegt werden und da wird nochmal Handquilting drüber
Ja,
gelegt.
das ist
Also
Shadow Trapunto, glaube ich, nennen die einige das
ah, okay.
Technik.
Na, guck mal, das wusste ich jetzt gar nicht. Aber
Ja.
so, das sind dann halt so ganz neue Ideen. Ja, und sowas sieht man teilweise dann das erste Mal bei Quillcon, ne? Ja.
Jetzt bin ich ein bisschen, glaube ich, so unvorbereitet. Hast du dieses Jahr auch ein Quilt da hängen oder mehrere?
Nee, habe ich nicht. Diesmal, ich hatte mich mit 6 Quills beworben und es ist tatsächlich kein Quilt angenommen worden dieses Jahr. Ja, das passiert dann halt auch mal. Ich hatte mit dieses Jahr so ein bisschen Schwierigkeiten, meine Quilts in eine Kategorie einzuordnen. Und es gibt ja 13 verschiedene Kategorien. Und es werden immer nur maximal 2 Quilts in einer Kategorie erlaubt. Und da muss man sich halt immer überlegen, so in welche Kategorie passt denn jetzt mein Quilt? Alle meine Quilts sind Improv, aber ich kann mich nicht für alle Quilts, die ich einreiche, für eine Kategorie nur bewerben. Und dann hatte ich mich für verschiedene Kategorien beworben. Ja, und es ist ja kein Quilt angenommen worden. Ist jetzt ein bisschen schade. Ich fahre ja selber hin. Das ist natürlich immer besonders schön, wenn man da selber auch ein Quilt in der Show hat.
Ja, aber nicht so schlimm bestimmt. Demnächst wird
Nein.
das besser sein, ne?
Ja,
Klar.
eben. Also ich, natürlich ist man im ersten Augenblick enttäuscht, war ich auch, aber mittlerweile, das ist alles gut, ne? Also es ist dann halt auch so, ich denke dann auch nicht, oh Gott, ich habe hässliche Quilts gemacht, dieses oder das ganze letzte Jahr. Ne? Die haben halt einfach nicht in die Show gepasst. Also bei Quiltcon gibt es ja so eine Gruppe von Juroren, die diese Quiltshow zusammenstellen und die müssen halt innerhalb von, ich weiß nicht, 1 oder 2 Wochen haben die Zeit, diese über 2000 Quilts durchzugehen und für jede Kategorie eine vielseitige Show zusammenstellen. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig und da passt dann halt nicht jeder Quilt. Ne? Und ja, meine
Ja.
haben dann mal nicht gepasst. Ich versuche es nächstes Jahr nochmal. Auch das habe ich ja schon häufig gehört, dass Quilts sind ein Jahr abgelehnt worden und das nächste Jahr dann akzeptiert worden. Diese Gruppe von Juroren ändern sich jedes Jahr und es ist ja nun mal eine sehr, sehr subjektive Auswahl, die da stattfindet. Es ist ja nicht wie beim Sport, dass derjenige, der die meisten Tore schießt oder am schnellsten läuft, gewinnt, sondern es ist ein sehr subjektiver Prozess.
Und machst du Kurse da bei Quiltcon?
Ja, ich mache einen Kurs, Handquilting tatsächlich.
Ich glaube, Barbara mag das Gleiche, oder? Oder hat sie
Die
gemacht?
Barbara macht, glaube ich, dieses Jahr gar keinen Kurs.
Okay, dann hat sie gemacht. Ich glaube, weil sie hat auch etwas über Handquilting, aber ich war mir nicht sicher. Das wundert mich, hat mich bei Barbara auch gewundert. Und bei dir wundert mich auch, dass du Handquilting machen möchtest.
Ja, einen Quilt letztes Jahr gemacht, wo ich. Also den hatte ich mit der Maschine gequiltet und habe dann, ich weiß nicht, jede dritte, vierte Linie halt mit der Hand gequiltet anstelle mit der Maschine. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und das sah so toll aus. Dann habe ich gedacht, ich muss das jetzt mal ein bisschen lernen, ne? Weil das war jetzt selber ausprobiert. Ich habe auch gar nicht die richtigen Nadeln genommen und so weiter. Und das ist jetzt ein Kurs, wo man also Akzente setzt, ne? Durch verschiedene Handquilting-Techniken. Und ich habe bei dem Quilt, den ich jetzt letztes Jahr genäht habe, halt einfach nur geradeaus gequiltet. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf, ne? Und das irgendwie in meine Quilts zu, damit so ein bisschen aufzupeppen vielleicht, ne? Schauen wir mal. Es passt vielleicht auch nicht zu jedem Quilt, aber ich freue mich da sehr drauf.
Und bei wem magst du das?
Das ist die Cassandra Beaver.
Ah, okay, ist mir sehr bekannt, ihr Name, ja.
Die macht das auch sehr viel, ne? Die quiltet so, ich sag mal, zu 80% mit der Maschine und dann 20% ist so Hand-Accent Quilting, nennt man das. Also Akzente setzen durch Handquilting. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, bestimmt wird sehr interessant. Siehst du? Ist noch etwas, liebe Daniela, das du noch uns unbedingt erzählen möchtest?
Ich würde vielleicht für jede quiltende Mutter, die gerade zuhört, seid nicht traurig, wenn eure Kinder kein Interesse an Handarbeit zeigen. Das kommt vielleicht viel, viel später. Und auch für jeden, der denkt, ich weiß nicht, ich bin jetzt 40 oder 50 Jahre alt, ich kann jetzt irgendwie kein neues Hobby mehr anfangen. Ich habe auch sehr spät erst angefangen. Ich war schon fast 40, als ich angefangen habe zu nähen und zu quilten, ne? Und man findet so viele Freunde und das ist eigentlich auch das, warum ich immer gerne zur Quiltcon fahre. Natürlich ist es, um mir die ganzen Quilts anzugucken, um einen Workshop zu machen, was Neues zu lernen. Aber die ganzen Freundschaften, die sich jetzt über die Jahre gebildet haben, das ist so viel wert. Und das ist so eine Bereicherung, diese Quilt-Community, auch in Deutschland mittlerweile. Die Quilt-Community wächst und wächst, auch dank deines Podcasts. Ich habe so viele Menschen und Quilterinnen kennengelernt durch deinen Podcast. Also wirklich ein großer Dank an dich. Und ja, jeder, der mal denkt, ich möchte damit mal anfangen, fangt an. Es ist wirklich eine Bereicherung für das ganze Leben. Kann ich wirklich nur
Ja,
sagen. Ja.
das hast du sehr, sehr schön gesagt und sage auch nochmal Dankeschön, was du über meinen Podcast gesagt hast. Erzählt uns bitte jetzt, wo du überall zu finden bist, für die
Ja.
Leute, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen.
Mein Instagram-Handle ist blogmquilts und so heißt auch mein Blog, blogmquilts.com. Ja, das ist eigentlich, da findet man mich.
Hast etwas vergessen, wo du
Ja?
Kurs hast? Ja.
Bitte?
Wo hast du einen Kurs? Ein sehr
Oh
schöner
ja,
Kurs.
bei der Nähgang natürlich, weil das mache ich nachts. Bin ich zweimal Experte schon gewesen. Einmal für Quilt as you go, das war die Dezember-Box von 21, glaube ich. Und letztes Jahr habe ich den Improv-Kurs gemacht für die Juli-Box letztes Jahr. Die Boxen sind ja jetzt eingestellt, aber da die Barbara hat nach wie vor jetzt monatliche Themen und Experten, die einen da durch verschiedene Themen führen. Und ja, da kann man bei mir Improv-Quilten lernen.
Ja, das, wie gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und
Freut
siehst
mich.
du, jetzt noch eine Frage. Warum Block M Quilts?
Genau, ich habe mir, als ich angefangen habe zu quilten, wusste ich ja, dass Quilts aus Blöcken zusammengesetzt werden. Und das ist also, der Block steht für die Blöcke und M steht so für modern, minimalistisch, so, ja, dafür stand das eigentlich. Wobei ich ja heute eigentlich sehr wenig blockbasierend meine Designs mache. Der Name ist halt ausgesucht, der gefällt mir immer noch und ich glaube, ich bleibe auch dabei.
Und welche Technik möchtest du noch mal unbedingt probieren?
Welche Technik? Auf jeden Fall das Handquilting. Und ansonsten ist immer der nächste Quilt ist der, den ich am liebsten mache. Also ich habe so viele Ideen. Ich habe, glaube ich, jetzt für dieses Jahr, ich schreibe mir mal so eine kleine To-Do-Liste von Dingen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen von der Arbeit bin ich immer ganz genau. Also ich schreibe mir immer To-Do-Listen. Und dann habe ich so eine Liste an Quilts, die ich halt gerne machen möchte. Und immer der nächste Quilt ist der, den ich am liebsten machen möchte. Ich nähe auch immer nur einen Quilt. Also ich fange einen Quilt an, nähe den zu Ende. Fange wieder einen Quilt an, nähe den zu Ende.
Ja, ich finde, das auch passt, diese Methode passt auch zu mir sehr. Die letzten 2 Jahre war ein bisschen anderes, aber dieses Jahr habe ich mir gedacht, ein Quilt zu Ende, dann der nächste.
Ja, das macht mich nervös, wenn ich zu viele Projekte habe, die angefangen sind, dass da kann ich mich nicht mehr fokussieren und weiß nicht mehr, was soll ich zuerst machen.
Ja,
So
das ist der,
funktioniert
wie heißt das? Der Qual der Wahl. Ja. Sehr schön, liebe Daniela. Ich wünsche dir viel Spaß erstmal bei QuiltCon
Vielen
und
Dank.
demnächst viel Erfolg. Und wir werden nochmal bestimmt von dir sehen da bei QuiltCon. Da bin ich mir sicher.
Vielen Dank.
Ja, mach's gut, liebe Daniela. Tschüss.
Mach's gut, Emanuela. Vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell@gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quilt Karussell.